Ganz besonders freuen wir uns, dass Benedikt Peters heute in unserer Mitte ist. Er ist das erste Mal bei uns und wird heute die Predigt halten über das Thema Daniel, der Beter. Ja, vielleicht möchtest du, Benedikt, nachher selber noch ein bisschen etwas über dich sagen, für die, die dich noch nicht kennen. Textgrundlage der Predigt sind verschiedene Verse aus dem Propheten Daniel. Vor einem weiteren Lied und der Predigt möchte ich uns hineinnehmen in ein Gebet des Propheten Daniel. Falls wir es noch, nachher nochmals hören bei dir, tut es uns sicher nicht schaden, auch wenn wir das zweimal hören. Die Situation ist folgendermaßen: Die Israeliten sind zerstreut, aus ihrem Land verschleppt, Jerusalem und der Tempel ist zerstört, viele befinden sich in Gefangenschaft in Babel. Daniel befindet sich mitten im Studium des Propheten Jeremia und dem Nachsinnen über die trübe Lage seines Volkes, als es ihn in das Gebet trieb. Wir hören aus Daniel Kapitel 9 ab Vers 3. Daniel Kapitel 9 ab Vers 3. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die deinen Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt heute zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Ich lese weiter ab Vers 17. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Soweit das Wort Gottes.
Ja, zunächst danke für die Einladung, dass ich hier unter euch sein darf, für das darin ausgedrückte Vertrauen. Und zwei, drei Sätze zu mir, viele kennen mich nicht. Ich wohne in Arbon zusammen mit meiner Frau, sie heißt Helene, wir wohnen dort seit 1978, seit dem Jahr, in dem wir heirateten, das heißt 45 Jahre schon. Wir haben vier Kinder, die sind alle verheiratet, wir haben 12 Enkelkinder. In den Jahren, da wir in Arbon wohnten, ist langsam die Gemeinde entstanden, in der meine Frau und ich immer noch zu Hause sind. Von unseren Kindern keines mehr, die sind ausgezogen, wohnen zwischen Schweiz und Finnland, ziemlich weit auseinander. Rechtes Spatium, so ein geografisches zwischen ihnen. Ja, seit 1993 bin ich im vollzeitlichen Lehr- und Verkündigungsdienst, übergemeindlich, und seit etwa 15 oder 16 Jahren jetzt auch als Mitarbeiter an einer Art theologischen Erwachsenenbildung. Das klingt so offiziell und vornehm. Also es ist so viel wie, wir könnten sagen, eine Bibelschule und auch eine Jüngerschaftsschule und auch Anleitung zum Dienen und Mitarbeiten in der Gemeinde. Also gute Lehre und verbindliches Gemeindeleben sind Dinge, die uns sehr wichtig sind und das wir dann auch vermitteln. Ja, meine Frau hat in all den Jahren, da wir in Arbon wohnten, das begann, als die ersten Kinder kamen und dann kamen Kinder mit unseren Kindern spielen und wir hatten einen Garten und dann waren eine ganze Anzahl Kinder da und dann fragte meine Mutter, ob sie mal eine Geschichte hören wollen, hat sie ein Lied mit ihnen gesungen und so entstand eine Kinderarbeit und sie hat 25 Jahre lang missionarische Kinderarbeit in Arbon getan. Und dabei so viele Kinder erreicht, am Schluss fast nur noch Moslemkinder, bosnische Kinder, kurdische, türkische, albanische Kinder und dadurch auch Eingang gefunden in viele Familien. Sie ging immer einladen, sie sagte jeden zweiten Mittwoch war Kinderstunde und irgendwann Montag sagte, ich gehe auf Tour. Was heißt das? Sie ging einladen in die Häuser. Die Kinder erinnern mit einem Zettel und da waren die Mütter da und die luden sie immer ein zu einem Tee. Und so hat sie viele auch kurdische und türkische Frauen kennengelernt, mit denen sie auch immer wieder über den Herrn geredet hat. Und solche, für die wir heute noch beten. Auch für ganze Familien, für die wir gemeinsam seither beten. Ja, gut, das soll genügen. Und jetzt schlagen wir das Wort Gottes auf. Wir beginnen damit, dass wir in Daniel Kapitel 1 die ersten 6 Verse lesen, denn diese 6 Verse, die geben uns das Verständnis über die Lage, in der Daniel sich befand und in der er sein ganzes Leben als Erwachsener verbrachte, bis zu seinem Tod. Er ist nicht in seine Heimat zurückgekehrt, als man aus Babel zurückkehren konnte, wieder nach Juda und Jerusalem. Wir lesen also Daniel Kapitel 1, die Verse 1, nein, es geht bis Vers 7. Wie lange haltet ihr es aus, hier zu sitzen und zuzuhören? Bis ich fertig bin. Ja, gut. Nein, also ich bin sicher, also ich schaue, dass ich etwa 50 Minuten länger nicht. Ist das in Ordnung? Ja. Also Daniel 1, Verse 1 bis 7. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, dass er von den Kindern Israel, sowohl vom königlichen Geschlecht als auch von den Vornehmen, Jünglinge bringe, an denen keinerlei Fehl sei, und die schön von Aussehen und unterwiesen, in aller Weisheit und Kenntnis reich und mit Einsicht begabt und tüchtig seien, im Palast des Königs zu stehen, und dass man sie, die Schriften und die Sprache der Chaldäer, lehre. Und der König bestimmte ihnen für jeden Tag eine Tagesration von der Tafelkost des Königs und vom Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehe, und an deren Ende sollten sie vor dem König stehen. Und unter ihnen waren von den Kindern Juda Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen Namen. Und er nannte Daniel Beltzazar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asaria Abednego. Diese 7 Verse, die geben uns Kenntnis von einer dreifachen Katastrophe. Und das sind drei Dinge, die auch unser Leben, unsere Zeit kennzeichnen. Das ist die Lage, in der die Heiligen Gottes sich immer in der Welt befinden. Die erste Katastrophe, die betraf direkt Juda in folgender Weise, Verse 1 und 2, da kommt ein heidnischer König. Und er besiegt den König, den letzten König, der auf dem Thron saß, den Gott selbst seinem Knecht David verheißen hatte und über den er über sein Volk regierte. Und so ist das, was wir nennen die Theokratie Gottes, die Herrschaft Gottes durch einen von ihm erwählten König über sein Volk und Vermöge seines Gesetzes, die ist eingestürzt, war nicht mehr da. Das Heiligtum, das Herz der erwählten Nation, niedergebrannt. Und das, was das Heiligtum zum Heiligtum machte, die sichtbare Repräsentation der Gegenwart Gottes unter seinem Volk, die Bundeslade, nicht mehr da. Ein vollständiger Einbruch, ein Umsturz der Machtverhältnisse. Und von da an, 5. Mose 28 spricht davon, wir schlagen es nicht auf, von da an war nicht mehr Israel Haupt der Nationen, wie es so lange war, als es sich am Gesetz seines Gottes und an ihm selbst ausrichtete, wenn auch sehr mangelhaft. So lange war es Haupt der Nationen und Gott kündigte an, wenn ihr mich verlasst und mir den Rücken zukehrt, dann werde ich die Heiden zum Haupt über euch machen und ihr werdet der Schwanz sein. Und genau das ist hier passiert. Und das ist der Umsturz, in dem wir uns generell befinden in dieser Welt. Gott schuf den Menschen, dass der Mensch der Vizeregent Gottes sei über die Erde. Und er ist der Sünde und dem Satan verfallen und jetzt ist der Satan Fürst dieser Welt. Umsturz. Dann das zweite Schlimme, was mit Daniel geschah, Umsiedlung. Zuerst verlor er seine Heimat durch diesen Umsturz. Und wir können uns kaum vorstellen, was das bedeutet für einen Juden, nicht mehr dort sein zu können, wo Gott unter seinem Volk wohnt. Nicht mehr in Gottes Gegenwart treten können, die heiligen Wohnungen Gottes verlassen müssen. Deportation, Umsiedlung. Nach dem Umsturz die Umsiedlung. Und so wurden sie entwurzelt. Und das ist das, was geschah, den Menschen durch die Sünde entwurzelt, was seine wirklichen Wurzeln hat. Nun, wir können das auch so anwenden. Wir haben in Europa durch Gottes Gnade das Evangelium empfangen. Und das Evangelium hat die christlichen Völker regiert, das Denken, das Recht, die Erkenntnis Gottes und seines Heils, auch wenn man das nicht im Glauben annahm. Die ganze Sittlichkeit, die die Bibel lehrt, hat die christlichen Völker über Jahrtausende regiert und sie zu dem macht, was sie waren. Und das ist jetzt alles aufgelöst worden. Und so sind die Menschen ganz entwurzelt. Und entwurzelte Menschen sind haltlos und auf Entwurzelung, auf diese Deportation, folgt dann Umschulung. Und so sollen die deportierten Juden, sie sollen zu Babyloniern gemacht werden. Sie sollen so erzogen werden, umerzogen werden, ihnen soll alles aberzogen werden, was sie gelernt hatten aus Gottes Wort. Und sie sollen umerzogen werden und zu Babyloniern werden, zu Götzendienern. Und genau das ist das, was seit einigen Jahrzehnten bei uns systematisch geschieht. Durch die Medien, in den Schulen, wo die Lehrer, ahnungslos wie sie sind und gottlos wie sie sind, die Kinder umerziehen. Sodass sie krasse Götzendiener werden. Materialisten, die nichts wissen und nichts wissen wollen von einem ewigen Gott, von einem Jenseits, von einer ewigen Bestimmung des Menschen, Umerziehung. Und dingfest wird diese Absicht des babylonischen Reiches, alle Untertanen zu Babylonien zu machen, daran, dass man den Juden ihre schönen Namen nimmt und ihnen heidnische Namen gibt. So schöne Namen, Daniel, mein Richter ist Gott. Und er bekommt den Namen Beltsatzar und da steckt im Akkadischen, also babylonisch-assyrischen. Wollt ihr den mal hören, wie der auf Assyrisch babylonisch klingt? Balata Charri Uzur. Das heißt, schütze das Leben des Königs. Also die Bestimmung Daniels soll nicht mehr werden, seinem Gott zu vertrauen, sondern die Bestimmung Daniels soll werden, dass er alles für den König, für den König Babylons und für Babel macht, sein ganzes Leben in diesen Dienst stellt. Und dann dieser schöne Name, Hanania. Gnädig ist der Herr. Und er bekommt einen Namen, da steckt Sadrach Akku, der Mondgott, drin. Also zu Ehren des Mondgottes. Der Name Jahwes vertilgt, den wollen wir nicht mehr hören. Den Namen Jesu wollen wir nicht mehr hören, soll verbannt werden aus dem Denken der Leute. Und dann Mesach. Also Misael wird zu Mesach. Das ist umstritten, was hier für eine Gottheit gemeint. Nein, das ist Akku, aber dann Abednego, verzeiht. Und Nego ist ziemlich sicher Nebo, also Knecht des Nebo bedeutet das. Nicht mehr Jahwe ist Helfer, sondern ich bin ein Knecht des Nebo, eines babylonischen Gottes. Erziehung. Nun, es sind drei Dinge, die dieser dreifachen Katastrophe entgegengehalten werden müssen. Das sind die drei einzigen Dinge, die uns davor bewahren, unsere Identität in Christus zu verlieren. Erstens, Daniel und seine Freunde, sie binden sich an das Wort Gottes. Das zeigt sich in der nächsten Episode, wo sie sich weigern, die Speise des Königs zu essen. Warum? Weil es gegen Gottes Wort ist. Sie durften als Juden diese Dinge nicht essen. Und an diesem einen Beispiel wird gezeigt, sie richten sich aus am Wort Gottes. Also das Wort Gottes. Sie wussten das einzig und allein aus dem Wort Gottes. Sie waren Bibelleser. Und die Bibel hatte ihr Gewissen so geprägt und die Bibel hat in ihnen den Glauben und die Überzeugung geweckt und erhalten, unser Gott ist Gott. Dem dienen wir tun, was er sagt, wir verweigern uns dieser Speise. Sie richten sich am Wort Gottes aus. Das ist der erste Anker. Der zweite Anker, sie sind vier zusammen. Gemeinschaft. Das werden wir dann in Kapitel 2 sehen, wie sie sofort als Gemeinschaft zusammenstehen, wo sie in gemeinsamer Gefahr sind. Gemeinschaft, das ist der zweite Anker, der uns hält, die Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben einander nötig. Jeder ist gerettet, um dem Herrn zu gehören, aber wir sind auch gerettet, um einander zu gehören und gehören auch einander. Der zweite Anker, Gemeinschaft. Und der dritte Anker, und darum soll es heute gehen, ist das Gebet. Sie binden sich also an Gottes Wort. Zweitens, sie verbinden sich in der Gemeinschaft der Heiligen. Drittens, sie binden sich an Gott im Gebet. Und wir müssen uns in dieser Weise binden. Es geht nicht ohne. Und es wird je länger, je weniger ohne gehen. Keines dieser drei darf fehlen. Wir müssen solche werden, die aus dem Wort Gottes leben. Wir müssen Bibelleser bleiben, wenn wir es sind, und sonst werden, wenn wir es noch nicht sind. Jeden Tag aus dem Wort Gottes leben. Es wird nicht gehen ohne. Zweitens, wir haben die Gemeinschaft nötig. Es geht nicht ohne die Gemeinschaft der Heiligen. Uns regelmäßig treffen. Zur gemeinsamen Gebet, zur gemeinsamen Erbauung, Ermunterung, Ermahnung, zum gemeinsamen Hören des Wortes Gottes. Es geht nicht ohne. Und drittens, wir müssen alle zu Betern werden. Gebet. Gut, wir haben drei Stellen, in denen wir Daniel, einmal Daniel und seine Freunde und zweimal Daniel allein im Gebet finden. Die erste Stelle ist Daniel 2, die Verse 18 und 19. Ich lese diese drei Stellen und nachher gehen wir die zwei ersten durch, zur dritten kommen wir gar nicht, aus der du gelesen hast. Also, wir müssen das aufeinander mal aufschieben, die dritte Stelle. Also Daniel 2, Verse 17 bis 19. Daniel 2, Verse 17 bis 19. Hierauf ging Daniel in sein Haus und erteilte die Sache seinen Gefährten Chanania, Misael und Asaria mit, damit sie vom Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Dann die zweite Stelle, die ist in Kapitel 6. Da lesen wir die Verse 11 und 12. Daniel 6, die Verse 11 und 12. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vorher getan hatte. Da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Und die dritte Stelle ist in Kapitel 9. Ich lese nur die Verse 3 und 4. Kapitel 9, die Verse 3 und 4. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Und ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach. Zur ersten Stelle. Die erste Stelle zeigt uns, dass es die Not ist, die uns beten lehrt. Es sind zwei Hauptdinge, die uns treiben zum Gebet. Ich sage jetzt treiben, es sind andere Dinge, die uns ermuntern, die uns rufen zum Gebet, aber zwei Dinge, die uns treiben zum Gebet. Das Erste, das uns zum Gebet treibt, ist, dass wir die Größe, entweder der Aufgabe und der Verantwortung, die Größe unserer Pflicht sehen, die wir erfüllen müssten, oder hier die Größe der Bedrohung, der Gefahr. Also eine gewaltige Sache steht vor uns, mit der müssen wir fertig werden. Zweitens, das Zweite, was uns drängt zu beten, ist das Empfinden unserer vollständigen Hilflosigkeit. Das sind die beiden Dinge. Und wenn wir offene Augen haben, erkennen wir das immer. Und dass wir nicht mehr beten, das zeigt, wir sehen gar nicht, erstens, wie groß und mächtig alles ist, das uns erdrücken, ersticken will, wie groß unsere Verantwortungen sind. Wir haben gewaltige Verantwortung vor Gott. Wir sehen das viel zu wenig. Und zweitens sehen wir viel zu wenig unsere vollständige Hilflosigkeit. Denn sehen wir es, dann ergäbe sich von selbst, dass wir den Herrn beständig im Gebet suchen. Wir haben ihn nötig. Es geht ja gar nicht ohne ihn. Wir schaffen es nicht ohne ihn. Und hier ist die Situation, die Androhung mit Hinrichtung. Und zwar für alle, die das Geheimnis Nebukadnezars nicht sagen können. Und Daniel und seine vier Freunde, sie waren ja Priesterschüler, sie waren noch in der Priesterausbildung, sie sollten babylonische Gelehrte und Priester werden. Und die schon fertig ausgebildeten Priester und Lehrer und gebildeten und Sterndeutern, oder sagen wir Sterngucker, sind ja nur Gucker, zu deuten gibt es ja gar nichts, die sollten alle hingerichtet werden, und wir wissen weshalb, ich brauche gar nichts dazu zu sagen. Und Daniel und seine Freunde wären auch dran gekommen. Und sie merken, die Macht, die da das verfügt hat, ist viel zu groß, wir können gar nichts ausrichten, gar nichts können wir ausrichten. Wir sind völlig hilflos, totale Übermacht und wir völlig machtlos. Und das drängt sie, ihren Herrn und ihren Gott zu suchen. Daniel geht zu seinen Freunden, ruft sie zusammen und dann beten sie gemeinsam. Er sagt, sie kommen zusammen, damit sie vom Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten. Vom Gott des Himmels. Er, der über Nebukadnezar thront. Er, der über diesem Reich thront. Er, der dem Nebukadnezar Sieg gab, wie Kapitel 1, Vers 1 sagt. Er hat Macht über Nebukadnezar. Nebukadnezar hätte keine Macht, hätte Gott ihm nicht gegeben. Er ist ganz in der Hand des Gottes des Himmels. Auch wenn der Gott des Himmels nicht mehr in Jerusalem wohnt, er hat sich gewissermaßen, darum heißt der Gott des Himmels im Buch Daniel, in den Himmel zurückgezogen. Aber von da, vom Himmel aus, regiert er noch immer über allem und über alles und über alle. Und den suchen sie im Gebet. Und Gott antwortet. Und so lehrt die Not uns beten. Drohender Untergang. Immer wieder wird uns das in der Bibel gezeigt, dieses Grundmuster. Drohender Untergang. Und das lehrt die Menschen zum Herrn rufen. Ich schlage eine Stelle auf aus dem Psalm 107. Da wird gesprochen von Menschen, die den Weg nicht finden, ausweglos, weglos, im Dunkeln, am Verhungern, am Verdursten. Und da heißt es im Vers 6, da schrien sie zum Herrn in ihrer Bedrängnis. Da schrien sie. Und was geschieht? Und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Der treue Gott und der gnädige Gott, er erhört. Man ruft nie vergeblich zu ihm. Er hört, er ist da. Er ist wahr, er ist treu. Und wenn der Mensch erkennt, dass er verloren ist in dieser Welt, dann wird er das tun, was Israel tun wird. Und wir haben das alle getan, in der einen oder anderen Weise, was Israel tun wird am Ende der Tage, wenn es durch diese größte Drangsal geht, die dieses Volk hier erlebt hat. Und dann steht dieser wunderbare Satz, ja, Kol Asher Yikra Beshem Yahweh Yimalit. Und es wird geschehen, jeder, der dann den Namen Jahwes, des Herrn, anruft, wird gerettet werden. Joel, Kapitel 3, Vers 5. Und das Gleiche gilt auch jetzt für uns. Paulus zitiert diesen Vers im Römerbrief und er spricht vom Sünder, wenn er erkennt, dass er verloren ist. Und dann zitiert er in Römer 10, Vers 13 diesen Vers aus Joel 3 und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Er allein kann retten. Er kann von Sünde retten, er kann vom Tod retten, er kann vom Verdammnis retten. Er allein kann das. Und er tut es, wenn wir ihn suchen, im Gebet seinen Namen anrufen. Not lehrt beten. Jesaja 26 ist auch eine Weissagung, die generell immer gilt, dem Prinzip nach, aber in ihrer äußersten Zuspitzung von Israel buchstäblich erfahren werden wird. Jesaja 26, 16. Jesaja 26, 16. Herr, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht. Das ist eben die Drangsal. Die Drangsal, die kommen wird. Dann haben sie dich gesucht. Als deine Züchtigungen sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet. Und manchmal ist auch die Kraft zum Beten so schwach. Wir haben keine Kraft in uns. Aber alle Kraft ist bei Gott. Und auch wenn wir noch flüstern können, aber zu ihm, dann handelt er. Es liegt nicht an der Stärke unseres Betens, sondern es liegt, dass wir ihm vertrauen und wissen, du allein kannst helfen. Und dann gibt es Dinge in unserem Leben, die sind nicht bedrohlich in der Weise, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen oder kurz davor stehen, in den Abgrund zu fahren. Aber es sind Dinge, die uns beständig belasten. Nämlich die Macht der Sünde in unserem Leben. Die Versuchung zur Sünde. Das Unvermögen, Gott zu gefallen. Das Unvermögen, seine Gebote, seine Befehle zu erfüllen. Nächsten Sonntag hat er das Thema Liebe. das höchste Gebot, Gott, unseren Herrn, zu lieben, über alle, über alles, mehr als alles und mit seiner ganzen Kraft. Betest du darum, dass Gott dich befähigt, das zu tun? Das kann doch keiner von uns. Der hat es uns gesagt, dass wir ihn darum beten. Lehre du mich, dich lieben. Und dann das neue Gebot. Das neue Gebot, dass wir einander lieben sollen, wie Christus uns geliebt hat. Herr, lehre mich, deine Heiligen zu lieben. Lehre mich, sie zu lieben. Das sind nur wenige Beispiele dafür. Das müsste uns drängen, jeden Tag zu beten. Wir sind völlig überfordert von diesen Forderungen. Und wir haben nicht das Vermögen. Darum beten wir. Genau deshalb. Ein Vers aus Psalm 65. Es ist so, dass ich meistens mehrere Tage am Morgen den gleichen Psalm lese. Sie muss am Morgen so das erste. Ich liege auf den Knien, schlage die Bibel ab. Und dann den Psalm und dann lese ich in dem Psalm. Und der wird dann zum Betpsalm für jenen Morgen. Und die vergangene Woche war Psalm 65, mein Betpsalm. Und da heißt es im Vers 3, Hörer des Gebets, so wunderbar, so heißt er, Shomea Tefillah, Hörer des Gebets. Ein so wunderbarer Name Gottes, er ist dadurch charakterisiert, er erhört Gebet. Hörer des Gebets. Und dann sagt er, zu dir wird kommen, wer, was, alles Fleisch. Zu dir kommen die, die merken, ich bin nur Fleisch. Ich bin nur Fleisch. In mir ist nur Sünde. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Sagt Paulus in Römer 7 ungefähr, wo? Ungefähr Vers 19 oder so. Nichts Gutes in mir, alles Gute in dir allein. Und darum kommen wir zu ihm. Und dann heißt es im Psalm 65, im Vers 4, Ungerechtigkeiten haben mich überwältigt. Das ist es eben. Weil wir Fleisch sind, ist die Ungerechtigkeit stärker als unser guter Wille. Und darum haben wir ihn nötig. Und darum geht es nicht, ohne dass wir ihn jeden Tag suchen im Gebet. Dieser Psalm beginnt ganz wunderbar. Und das führt zum letzten Gedanken, den ich zu diesem Abschnitt noch äußere. Psalm 65, Vers 2. Elberfelder übersetzt, deiner hart schweigend, der Lobgesang. Also ich habe große Hochachtung vor Elberfelder und seit ich selber anfing, Bibelbücher zu übersetzen, als ich Hiob auslegte, habe ich Hiob dann für mich selber übersetzt in der Auslegung. Da habe ich immer wieder gesagt, wie hat Elberfelder das übersetzt? Und ich muss immer wieder sagen, Hut ab. Im 19. Jahrhundert war man in Hebräistik noch nicht so weit, wie man nachher kam, durch die großen Hebräisten deutscher Zunge. Gottfried Bergsträßer und andere. Und das gesehen ist er natürlich voll gewesen. So sorgfältig. Aber hier haben sie nicht getroffen. Hier hat es Luther getroffen. Hat jemand die Lutherbibel hier? Luther hat es wunderbar übersetzt. Und Bach, sucht euch hier vor, es gibt eine Kantate von Bach. Gott, dich lobt man in der Stille. Großartig. Das ist eben Luther. Luther hat das so übersetzt. Gott, man lobt dich in der Stille. Das ist eben schön gedeutscht. Aber jetzt ganz dürr übersetzt. Für dich ist Stille Lob. Das heißt, Stille heißt, dass wir von allem eigenen ablassen. Weil wir erkennen, ich vermag nichts. Ich kann durch mein Rennen, durch mein Eilen, durch mein Machen gar nichts ausrichten. Ich muss jetzt ganz still werden, alles Gott überlassen. Und das ehrt Gott. Stille ist für Gott Lob. Nicht passive Stille, so da liegen und träumen wie die Meditierenden, sondern vor Gott seinem Bewusstsein, alles ist in deiner Hand, nichts ist in meiner Hand und ich harre jetzt auf dich. Und das ist die Haltung im Beten. Wir haben ihn auch zum Beten nötig. Ja, und was sagt denn das Wort Gottes? Was sagt Judas über Gebet, was wir tun sollen? Beten durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns, er befähigt uns, vor Gott ganz still zu werden, ganz zurückzutreten und uns dann von ihm in Gottes Gegenwart führen zu lassen. Und dann können wir mit gewissertem Glauben bitten und empfangen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Gott lässt uns nicht allein. Er lässt uns nicht allein mit seinem Wort, sondern er ist mit dem Wort und mit dem Geist da. Und der Heilige Geist ist der lebendige Gott. Und er selbst ist dann da und führt uns zu dieser Ruhe vor Gott. Eine Stelle dazu aus Jesaja 63. Jesaja 63, da heißt es, und hier ist wiederum auf Israel bezogen, aber das gilt als Prinzip für alle Gläubigen in allen Zeitaltern. Und da heißt es in Jesaja 63, Vers 14, wie das Vieh, das in die Talebene hinabsteigt, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Wie ein Hirte, der seine Herde führt, so führt der Heilige Geist sein Volk und so führt der Heilige Geist uns zur Stille vor Gott. Zum Ruhen in der Gewissheit, alles ist in seiner Hand. Und jetzt kann ich ihm alles sagen. Und wieder Jesaja 30, Vers 15. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr Jahweh, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Umkehren, aufhören, rennen, aufhören, selber wollen, aufhören, selber dein Herr sein wollen, aufhören, umkehren, zum Herrn kehren. Und vor ihm erkennen, alles ist in deiner Hand. Durch Umkehr und Ruhe würdet ihr gerettet werden, im Stillsein. Und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Und noch einmal Jesaja. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich immer Jesaja zitiere. Ich bin seit einiger Zeit dran, das ist so meine Vorbereitung. Soll dann irgendwann ein Kommentar geschrieben werden. Jetzt lese ich immer Jesaja. Ich lese jeden Tag Jesaja, Jesaja, Jesaja. Lese, mache Notizen, lese. Und so Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Und das ist eben die Sache. Auf den Herrn harren. Warum fällt das uns schwerer als alles andere in der Welt? Warum? Denke mal gründlich darüber nach. Frag den Herrn, frag ihn selber. Warum fällt das mir schwerer als alles in der Welt? Nur ihn suchen, nur vor ihm sein und gar nichts anderes suchen, nichts wollen, nicht dahin, dorthin greifen, telefonisch das aufschreiben, da noch etwas nachschauen, gar nichts, nur vor ihm sein. Tja, wir sind als Sünder so. Wir wollen immer etwas machen, selber tun, selber suchen, selber streben. Es ist unsere sündige Natur. Der sündigen Natur ist es ein Gräuel, vor Gott allein zu sein. Wir haben wirklich das Wirken des Heiligen Geistes nötig, dass es geschieht und dass es uns dann eine Freude wird. Jeden Morgen ein Verlangen, ich will jetzt vor dir sein, oh Herr. Und dann zupft es an einem. Manchmal zupfen, ja, geh noch einen Tee trinken. Nein, nicht Tee trinken. Und dann bleibe ich so lange, buchstäblich, auf den Knien vor der offenen Bibel, bis Gottes Geist mich zur Ruhe gebracht hat. Und dann lese ich in diesem Psalm. Und dann redet Gott. Und wenn Gott redet, dann kann man antworten. Gut. Dann, ich sollte den Vers noch zitieren. Wir schlagen ihn auf, Judas, Vers 20, und dann kommen wir zur zweiten Stelle. Also Judasbrief, der Vers 20. Ich habe den Vers nur genannt, aber wir wollen ihn jetzt, oder zitiert, aber wir wollen ihn jetzt lesen. Judasbrief, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr betet im Heiligen Geist. So übersetze selber Felder. Nun gibt es eine Regelmäßigkeit im Griechischen. Die Partikel en, also in, plus Dativ heißt das so viel wie durch, also instrumentalis, sagt man dem, für die, die Latein gehabt haben. Also der Ablativ wäre das, lateinisch, also betend durch den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt zu beten. Gut, jetzt kommen wir zur zweiten Stelle, Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6. Auch hier ist die Situation euch allen bekannt. Man stellt Daniel eine Falle und die Berufskollegen, die ihm diese Falle stellen, die kannten eben Daniel. Und darum wussten sie, in diese Falle wird er garantiert hineingehen. Jetzt legen wir diese Schlinge und wenn der König einverstanden ist, dann haben wir ihn. Es wird dir verboten, 30 Tage lang darf man zu keinem Menschen oder Gott beten oder etwas erbitten, als nur von mir allein. Und die wussten ganz genau, seine Berufskollegen wussten ihn, dreimal am Tag, sie hatten ihn kennengelernt, dreimal am Tag, sagt er seinen Freunden, Gentlemen, ihr entschuldigt mich für eine Weile. Und dann war er dort, dann ging er in sein Haus, ging in seine Oberkammer und dann wussten, jetzt ist er dort am Beten, jeden Tag. Regelmäßig, jeden Tag. Die wussten das. Und so stellen sie ihm eben diese Falle. Und der König lässt sich schmeicheln, das hat ihn natürlich mächtig geschmeichelt. Nur von dir darf man das. Ja, klar, natürlich von ihm, sonst noch bitten. Und dann heißt es in Vers 11: Als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, eilt er sofort zum König. Er war der beste Minister des Königs und der König hat ihn gerne, der König schätzte diesen Mann. Eilt er sofort zum König? Nein, eben nicht. Eben nicht. Das ist das, was der Gottlose tut. Irgendeine Not, irgendeine Schwierigkeit, dann geht man zu den Mächtigen, zu jemandem, der man denkt, der hat jetzt mehr Macht als der. Der kann das für mich ändern. Und hier sehen wir Daniel. Er ist inzwischen ein alter Mann geworden. Das babylonische Reich ist schon untergegangen. Hat 70 Jahre lang hat es über Juda regiert. 70 Jahre sind schon verstrichen. Und jetzt ist schon das Perserreich da. Daniel kam als Jüngling nach Babylon. Also der Ausdruck im Hebräischen Na'ar, Jüngling, verwendet man so ab 16, 17-Jährige. Es heißt aber auch einer, auch wenn er schon ein 20-Jähriger ist, einfach wenn er noch nicht verheiratet ist, sagen wir, er sei 18 gewesen, dann wäre er jetzt schon 88, 89, gegen 90 schon. Und hier sehen wir, Daniel ist ein Mann des Gebets geworden. Nicht nur jemand, der erst in der Not betet. Er wurde ein Mann, dem es sein Bedürfnis wurde, der gar nicht anders konnte, der es gar nicht aushielt, der gar nicht weiter bestehen konnte, jeden Tag beharrlich, regelmäßig das Angesicht seines Gottes zu suchen. Es gab vor Jahren ein Buch, das trug den Titel, ich habe es nie gelesen, ich habe so vieles über Gebet gelesen, aber das habe ich nie gelesen. Vielleicht kennt jemand den Autor, aber der Titel war Beten, das Atmen der Seele. Es ist wahr. Es ist so wichtig wie der Sauerstoff für uns. Ist das Gebet? Atmen. Dann ist ein Beter geworden. Und die Tatsache, dass er, sobald er merkt, aha, jetzt haben sie mir diese Falle gelegt, dann kommt das wie ein Reflex. Ein Reflex. Und es wird jemandem eine Sache nur dann zum Reflex, wenn er sich über Jahre etwas angewöhnt hat. Es ist ihm inzwischen zum Reflex geworden, wenn irgendetwas ist, der erste Gedanke ist dann so, Herr, der allererste Gedanke. Nicht? Wer kann mir da heraushelfen? Dass man um sich schaut. Sofort, Herr, hinaufschauen. Und das zeigt, dass ist ein Merkmal vom Adel der Heiligen. Er besitzt den Adel der Heiligen. Adel. Wir verwenden das nicht häufig, so im Zusammenhang mit den Gläubigen. Aber es ist nicht verkehrt. Es steht nämlich auch in Jesaja, es kommt wieder in Jesaja 32, Vers 8. Dort wird etwas vom Adel der Heiligen Gottes gesagt. Jesaja 32, Vers 8. Der Edle entwirft Edles und auf Edlen besteht er. Also der Edle, Edel und Adel ist ja das gleiche Wort. Das ist der Adel der Heiligen Gottes. Das heißt, sie sind in der Schule Gottes im Wandel mit Gott über die Jahre ihrem Herrn immer ähnlicher geworden. Es gibt ja diesen Geburtsadel. Ja, das ist der Adel der aus Gott Geborenen. Und zum Adel, der aus Gott geborenen gehört, dass er ein Beter ist, dass er die Hilfe immer sofort und immer zuerst bei seinem Herrn sucht. Und die Heiligen, die können beten, wenn Not ist. Die Gottlosen können nicht beten. Die suchen nie die Hilfe Gottes. Die suchen die Hilfe immer bei den Mächtigen, bei denen, die mehr Geld haben, die mehr Einfluss haben, die stärkeren Waffen haben. Und es ist so bewegend zu sehen, er hört von dieser Nachricht und dann, da ging er in sein Haus. Er ging, gefasst und ganz beherrscht, er geht in seine Gebetskammer. Ganz im Gegensatz zu seinen Feinden, von denen heißt es jedes Mal, die rannten immer und die eilten immer. Das ist immer der Gottlose, der hat es immer eilig. Sofort die Sache haben, schnell durchdrücken, bevor ein anderer kommt. Und wenn es in diesen krummen Geschäften sind, schnell erledigen, dass wir es hinter uns haben und niemand etwas gemerkt hat. Das ist eben der Sünder, immer Eile, immer schnell. Und so heißt es von ihnen in Daniel 6, im Vers 7, da liefen diese Vorsteher und Satrapen eilig zum König. Und machen ihnen daneben diesen Vorschlag, wie sie Daniel diese Schlinge legen können. Und dann, Vers 12, denn die sahen ja sofort die Männer, die warten ja nur darauf, und macht jetzt der Daniel, dann sehen sie, geht in sein Haus. Und dann Vers 12, da haben sie ganz eilig, da eilten jene Männer eifrig herbei, und dann sehen sie ihn doch beten. Und dann heißt es im Vers 17, im Vers 16, als sie merkten, dass der König ersucht, irgendeine Möglichkeit, wie er Daniel retten kann, er will ja diesen seinen besten Minister nicht verlieren und er achtet ihn auch, er schätzt ihn auch, er hat auch Hochachtung vor ihm, vor diesem Mann, wie der wandelt. Und wo die Feinde das sehen, was heißt es da im Vers 16? Da liefen jene Männer eilig zum König und sagten, das geht nicht, ist gegen das Gesetz der Meder und Perser, es gibt da nichts zu ändern. Immer, immer Eile. Ist uns das bewusst? Denk das nächste Mal dran, wenn du dich so treiben lässt. Es muss schnell was machen, schnell dorthin, da. Denk daran, der Adel der Heiligen Gottes, wir suchen jetzt das Angesicht Gottes. Zuerst. Und nicht als zweites, drittes, wenn alle Stricke reißen, wenn alles nicht geholfen hat, ja, dann beten wir noch. Das ist unwürdig. Es ist unwürdig. Es ist Gottes unwürdig. Es ist der Heiligen Gottes unwürdig. Es ist nicht würdig. Auch das wollen wir an Daniel lernen. Der Reflex. Das wurde mir das erste Mal bewusst, dieser Reflex der Heiligen Gottes, als ich folgende Stelle las, vor etlichen Jahren, über Mose. 2. Mose, Kapitel 5. 2. Mose, Kapitel 5. Mose und Aaron sind zum Pharao gegangen ein erstes Mal und haben dem Pharao den Befehl Gottes ausgerichtet, er müsse das Volk ziehen lassen. Die Reaktion des Pharao darauf ist, dass er das Volk noch mehr schindet. Und dann gehen Vorsteher unter den Israeliten zum Pharao hinein und beschweren sich, warum schien es uns jetzt noch mehr? Und Pharao treibt sie ganz ärgerlich, also weg mit euch, ihr seid faul, ihr wollt nur nicht arbeiten. Und
macht die Arbeitslast noch größer. Und dann heißt es von diesen Vorstehern aus Israel, 2. Mose 5, Vers 20, und sie begegneten Mose und Aaron, die ihnen entgegentraten, als sie vom Pharao herauskamen. Und sie sprachen zu ihnen, also sie sprachen zu Mose und zu Aaron: Der Herr sehe auf euch und richte euch, dass ihr unseren Geruch stinkend gemacht habt vor dem Pharao und vor seinen Knechten, sodass ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns zu töten. Ein massiver Vorwurf. Reaktion des Mose: Da wandte sich Mose an den Herrn. Das war sein Reflex. Aber er hatte das 40 Jahre lang in der Schule Gottes in der Wüste gelernt. Dort hat er das gelernt. Ich bin ganz in Gottes Hand. Ich vermag nichts. Ich bin ganz auf ihn angewiesen. Ohne ihn kann ich nicht sein. Ich brauche ihn immer und überall. Das war sein Reflex. Sofort, er wandte sich an den Herrn. Und dann sehen wir diesen Reflex auch bei Samuel. Samuel war auch ein Beter, ein Mann des Gebets. Und wo er schon alt ist und das Volk merkt, dass seine Söhne dem Herrn nicht nachfolgen, da wollen sie einen König. Und das schmerzt Samuel, weil er mehr versteht als das Volk. Es tut ihm weh in der Seele. Und dann heißt es im Vers 16, das Wort war übel, übel in den Augen Samuels, als sie sprachen: Gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel, das ist eine Reaktion, und Samuel betete zu dem Herrn. Er sagt dem Volk noch gar nichts. Er betet zum Herrn. Nach hat er dann schon zum Volk geredet. Aber zuerst er betete. Das war der Reflex dieses Mannes, der in der Schule Gottes ein Beter geworden war. Und so eben auch Daniel. Ja, Daniel eilt nicht, er geht ganz ruhig. Wieder Jesaja 28, Jesaja, und zwar diesmal 28, 16. Wer glaubt, muss nicht ängstlich eilen. Wenn du ängstlich eilst, kannst du folgern: Ich habe keinen Glauben. Ich bin zwar gläubig, aber jetzt habe ich keinen Glauben. Darum rotiere ich so. Es ist beschämend. Erst gestern habe ich mich wieder aufgeregt über eine Sache. Es ist so beschämend. Es ist einfach, es ist ein Skandal. Wir müssen es lernen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Herr, lehre mich das, der Vertrauen. Wer glaubt, muss nicht ängstlich eilen. Daniel hatte also Glauben. Daniel war ein Mann des Glaubens. Aber jetzt können wir natürlich auch sagen, ja, woher kam das? Er lebte aus dem Wort Gottes und er lebte als ein Mann des Gebets. Wort Gottes und Gebet nähren und stärken den Glauben. Das Wort Gottes weckt den Glauben, nährt den Glauben, aber es ist das Gebet. Es ist das Gebet, das die lebendigen Aussprüche Gottes eben in uns zu lebendigen Aussprüchen an uns machen. Und wenn wir im Gebet vor dem Herrn sind und dann beten und dann sein Wort lesen und Gottes Geist uns führt beim Lesen, dann beginnt der Geist Gottes, uns die Wahrheiten Gottes in die Seele zu schreiben. Dann geschieht eben das, was in 2. Korinther 3 steht, wo Paulus sagt, dass die Korinther, sie ein Brief Christi sind, geschrieben durch seinen Dienst, durch die Predigt, aber geschrieben durch den Heiligen Geist. Und das war bei Daniel geschehen. Er war ein Mann des Glaubens, weil er ein Beter war, und Daniel war ein Beter, weil er ein Mann des Glaubens war. Das hängt zusammen. Das hängt zusammen. Und dann sehen wir, Daniel hatte eine Gebetskammer. Das war auch eine Gebetskammer. Und ich meine, es muss nicht buchstäblich eine Kammer sein, die nur für das Beten reserviert ist. Aber wir müssen im Leben, du musst in deinem Lebenshaus, du musst eine Gebetskammer haben. Das muss sein. Es geht nicht ohne. Wir müssen eine Gebetskammer haben. Das bedeutet, wir müssen in unserem Leben, Gebet muss in unserem Leben einen festen Platz haben. Und ich meine, wirkliches Beten. Das gemeinschaftliche Gebet muss auch sein. Wir kommen zusammen als Gemeinde, beten gemeinsam. das Gebet als Eheleute, wir beten als Eheleute miteinander, sehr wichtig. Aber du musst auch deine Gebetskammer haben, wo du nach den Worten des Herrn allein bist, hineingehst in die Kammer, Tür zu. Und jetzt bist du allein vor Gott. Jetzt geht es nur um ihn, um gar nichts anderes. Niemand anders, nichts anderes, nur ihn. Und die beste Zeit ist am Morgen. Natürlich ist das die beste Zeit. Kein Telefon, nichts. Man kann auch Telefon abstellen. Ich mache das sowieso. Wenn ich arbeiten will, Telefon abgestellt. Ich habe auch kein, ich habe zwar schon ein Mobiltelefon, aber es ist immer in der Schublade zu. Zu, abgestellt, nie angestellt, nie. Nehme es nur mit auf Reisen. Und am Morgen kein Telefon. Und man kann auch gewisse Dinge einfach sich zur Regel machen. Ich lese keine Zeitung, bevor ich nicht Bibel gelesen und gebetet habe. Das heißt sowieso immer erst lang nach dem Frühstück. Bei mir immer erst nach dem Mittagessen. Zeitung lesen vorher nicht. Ich mache meinen Rechner, Computer nicht an, bevor ich, und meistens bin ich mit meinem Frühstück noch nicht fertig mit Bibel lesen, habe ich noch Zeit zum Bibel lesen, und dann wird es gewöhnlich, weil wir nach dem Frühstück miteinander, meine Frau und ich, ziemlich lange auch im Gebet sind, für Geschwister beten, und dann wird es meistens 10 Uhr, bis ich den Rechner anmache. Und ich mache das nie anders, nie. Durch nichts ablenken lassen. In der Kammer sein, vor dem Herrn. Gebetskammer. Regelmäßige Gebetszeiten. Und dann heißt es Fenster nach Jerusalem. Fenster nach Jerusalem. Das heißt, er hatte beständig eine Bürde auf dem Herzen für das Ergehen des geliebten Volkes Gottes. Ach, dass es doch zurückkehren möchte. Wir lesen das in Daniel 3. Und so sehen wir, er beständige Fürbitte für die lieben Heiligen Gottes. Und ich hoffe, du hast eine lange Liste von Namen, für die du betest, Gemeinde, für die du betest. Tag für Tag. Mit der Bibel. Und wie Daniel mit der Bibel betete, das lernen wir dann in Daniel 9. Mit der Bibel beten. Und was das heißt. Aber das wird dann die Fortsetzung sein, ein anderes Mal. Amen. Darf ich noch beten? Ja, beten wir noch miteinander. Ja, wir schauen auf zu dir, dem lebendigen, ewigen, gnädigen Gott, dass du dich uns zuneigst, Sündern, gefangen in der Sünde, im Tod versunken. Retter Gott, du hast uns einen Sohn gegeben, du hast uns dein Wort gegeben, du hast den Heiligen Geist gesandt in unsere Herzen, du lehrst uns und wir bekennen, wir haben dich nötig. Wir können ohne dich nichts tun. Wie dankbar sind wir, dass du unser treuer Bewahrer und Erhalter bist. Und wir beten, dass du uns lehrst. Lehre du uns, immer mehr dir zu vertrauen. Lehre du uns, als erstes dich zu suchen. Immer als erstes. Lehre du uns auch vor dir immer wieder zur Ruhe und zur Stille zu kommen. Wirke du das an uns. Wir bekennen, dass wir dich nötig haben, dass wir ohne dich auch das nicht vermögen. Wir wollen so gerne so sein, wie du uns haben willst. Auch Beter. Ja, du bist der Hörer des Gebets. Wir hoffen auf dich, vertrauen dir und danken dir, dass du uns hörst. Amen.